Thomas. Genau, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Wir sind ja bei der Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den beiden verlorenen Söhnen und dem barmherzigen Vater. Und da lesen wir die Verse 17 bis 19. Die Geschichte ist ja bekannt. Es geht darum, dass der verlorene Sohn alles zusammenrafft, was ihm gehört. Ein Drittel dessen, was der Familiensippe im Dorf vorher gehört hat. Und jetzt gehört es ihm und er macht sich auf, geht in die Fremde und vergeudet dort sein Eigentum. Oder genauer gesagt auch das Eigentum des Dorfes und das des Vaters. So, und wir lesen die Verse 17 bis 19. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Der jüngere Sohn, der ging in sich. Das wurde lange so ausgelegt, als ob der jüngere Sohn Reue gezeigt hätte. Was aber nicht stimmt, er hatte keine Reue. Das geht hier aus keinem Satz oder aus keinem Wort hervor. Er sagt weder, ich habe meine Familie beschämt, noch ich habe das Herz des Vaters gebrochen, noch ich habe das Geld versemmelt in der Fremde und damit Menschen verletzt. Nein, er äußert nicht einmal in irgendeiner Form Bedauern. Er redet nur mit sich selber und sagt: Leute, eigentlich, ich habe nichts zu essen, ich hungere, während es anderen gut geht. Irgendwas muss ich unternehmen. Und sein Problem ist halt, dass er das Geld in der Fremde eben verloren hat und deswegen weiß er, wenn er nach Hause zurückkehrt, in das Dorf zurückkehrt, wo er eigentlich hingehört, muss er mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen, eben auch, dass er dann losgelöst wird von der Familienzippe und er dann alleine dasteht. Und er denkt, Versöhnung wird erst dann möglich, wenn ich das Geld auftreibe. Und wenn ich es verloren habe, wenn ich es zurückbezahle, alles, was ich verloren habe. Und er weiß nicht genau, wie er das machen soll. Also als Sklave kann er nicht zurückkehren, weil ein Sklave verdient kein Geld. Das kann er also auch nicht zurückzahlen. Er weiß auch, es ist unmöglich, dass er im Dorf leben kann, weil das ist nicht vorgesehen, dass, wenn jemand so etwas getan hat wie er, dass er wieder ein Teil der Dorfgemeinschaft wird. Deshalb hat er einen Plan. Er plant, ein Handwerk zu lernen und dann sich der Arbeiterschaft anzuschließen. Einfach ein Handwerker zu sein. Er will Geld sparen, um seine Verluste wieder gut zu machen und hoffentlich eines Tages wieder den Platz in der Familie und in seinem Dorf einzunehmen. Aber um als Lehrling arbeiten zu können, muss er das Go des Vaters einholen. Und sein Spielplan ist also, eine sehr demütige Rede zu halten. Diese hofft er, seinem Vater überzeugen würde, dass er ihm das erlaubt. Er versteht überhaupt nicht, was er da getan hat. Er versteht nicht das Wesen seines Vergehens. Er denkt, das verlorene Geld ist das Problem. Ist es aber nicht. Sonst ist natürlich die zerbrochene Beziehung, es ist das gebrochene Herz des Vaters. Und wenn er ein Diener wäre, dann könnte er eine Arbeit annehmen, könnte das nötige Geld verdienen und seine Schulden zurückzahlen. Und der erste Satz, mit dem er seine Rede beginnen will, war sorgfältig ausgewählt. Er nahm sich vor zu sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und Jesus spricht zu einer gebildeten Zuhörerschaft. Und dieser Satz ist eine freie Wiedergabe der Worte des Pharaos nach den 9 Plagen, als er dem Mose genau fast 1:1 diese Worte wiedergab. Wobei der Pharao versuchte, den Mose zu manipulieren. Er stand unter Druck, der Pharao, und das war praktisch sein Weg, um da den Mose dahin zu bringen, das zu tun, was er eigentlich wollte. Und der Verlorene will seinen Vater dahingehend manipulieren, dass dieser ihm noch einmal vertraut, nur noch dieses eine Mal, und seiner Lehre bei einem bekannten Handwerksmeister zustimmt. Und dieses Wort Tagelöhner, das drückt genau das aus. Das ist nicht Sklave, Doulos. Es ist auch nicht irgendwas anderes, sondern es geht hier tatsächlich, das Wort gibt das her, meint ein gelernter Facharbeiter. Aber das ist er natürlich nicht. Also, er kann nicht zu Hause leben, ich sage es nochmal, er muss in einem Nachbardorf leben. Und um Geld zu verdienen, braucht er eine Ausbildung. Und das ist das, was er gerne möchte. Erinnert sich daran, dass die angestellten Diener Brot in Fülle haben. Und Brot ist ein Grundnahrungsmittel im Dorf. Alle Mahlzeiten bestehen aus Brot. Ich weiß das von zu Hause. Ich bin ja selber in der orientalischen Kultur aufgewachsen. Es gab immer, zu allem gab es Brot. Ja, Brot wurde immer serviert. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Und die angestellten Diener, die hatten Brot in Fülle, so wie das hier beschrieben wird. Und ein Mann arbeitet nicht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, er arbeitet vielmehr, um Brot zu essen. Ja, so wird das ausgedrückt im Orient. Und der Verlorene erinnert sich daran, dass im Haus seines Vaters auch die angestellten Handwerker diesen seltenen Luxus genießen können. Und zu Beginn seines eigennützigen Planes sagt sich der Verlorene: Ich will mich aufmachen und gehen. Also ein Aufbruch, er will etwas Neues, ja, so eine Art Auferstehung. Aber er denkt, dass er das alleine bewerkstelligen kann. Und in dem Augenblick, als der Verlorene im fernen Land dieses Wort anwendet, gibt es kein Nachdenken über eine Versöhnung oder eine Wiederherstellung. Aber er möchte, dass sich etwas ändert. Also er kehrt eigentlich im tiefsten Sinne nicht nach Hause zurück. Er kehrt in die Knechtschaft zurück. Und solange er solche Ansichten besitzt, ist er geistlich immer noch in einem fernen Land. Auch wenn er sich körperlich seinem Dorf naht, kurz gesagt, am Rand des Dorfes ist er immer noch der Verlorene. Wie viele von uns kennen den Vater und kennen ihn doch nicht wirklich und leben in einer inneren Distanz zu ihm? Wie viele Christen befinden sich in einer Dienstbeziehung zu ihrem Vater im Himmel? Man gibt sein Bestes, dient mit Hingabe, aber die innere Herzensbeziehung zum Vater fehlt, das Vertrauen fehlt. Aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit, man kommt dem himmlischen Vater nicht wirklich nah, man bemüht sich durch Worte, durch Taten, aber es gelingt nicht. Und so ähnlich ein Beispiel, das wär, es ist so ähnlich, wenn ich jetzt Elke einen Strauß Blumen mit den Worten bringe, hier, ich hab dich lieb, und sie reagiert, indem sie zum Portemonnaie greift und mich bezahlen will. Dabei will ich das gar nicht. Alles, was ich will, ist, dass sie die gleiche Liebe für mich empfindet, wie ich für sie. Also das war jetzt, Elke liebt mich, ja? Also ich, keinen Grund nachher auf uns zuzukommen und uns zu beseelsorgen. Alles gut. Wie reagierst du Gott gegenüber, wenn er sagt, dass er dich liebt? Kannst du seine Liebe empfangen? Auch ohne einen inneren Druck zu stehen, ich muss mir meine Anerkennung verdienen. Wisst ihr, es ist ein Prozess, es ist nicht etwas, wo es so macht und dann passiert das. Aber es gibt Hilfsmittel, da komme ich nachher mal drauf. Ich lese mal weiter, Vers 20. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und das jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also es lief komplett anders, als der Sohn sich das vorgestellt hatte. Was hier geschah, war in jeglicher Hinsicht vollkommen unkonventionell. Der Sohn hatte sich am Anfang der Geschichte komplett blamiert. Als er sein Erbe verlangt hatte und er hatte sich noch mehr entwürdigt, als er es auch noch verlor in der Fremde. Als der Verlorene ins Dorf zurückkehrt, erwartet er, dass sein Vater distanziert im Haus bleibt, während er sich seinen Weg durch das Dorf bahnen muss. Gelinde gesagt, er erwartet, dass wenn er den Menschen aus dem Dorf begegnet, sie ihm da schon etwas mitgeben würden. Ja? Also Schläge, auf gut Deutsch gesagt. Und sobald sie herausfinden, dass er das Geld bei den Heiden verloren hat, werden sie ihm eben diese Ketzatza-Zeremonie zumuten. Und der Sohn, der müsste normalerweise lange draußen vor dem Tor des Familienanwesens am Pranger stehen. Das ist das, was in dieser Situation, in diesem Kontext normal wäre. Ehe er überhaupt zum Vater vorgelassen wird. Man wird ihn endlich rufen, vom Dorf bereits zurückgewiesen, wird jetzt auch der Vater sehr zornig und der Sohn muss sich nun für alles entschuldigen und dann inbrünstig um die Gelegenheit bitten, das Geld, das er verloren hatte, doch im Nachbardorf wieder verdienen zu können, einen Beruf erlernen zu dürfen. Aber all das geschieht nicht. Und in einer Dorfgemeinschaft handelt normalerweise niemand als eine unabhängige Einzelperson, sondern nur als integrierter Teil einer eng verknüpften Dorfgemeinschaft. Das Zusammengehörigkeitsbewusstsein eines Einzelnen mit der Gemeinschaft ist unerschütterlich. Der Vater verhält sich hier jedoch absolut gegensätzlich jeglicher kultureller Norm, als er die Straße entlangläuft, um seinen Sohn mit sich zu versöhnen, bricht er alle Regeln einer patriarchalischen, orientalischen Gesellschaft. Bei dem Wort läuft, das an dieser Stelle im Griechischen verwendet wird, handelt es sich um einen Fachbegriff für Wettläufe in einem Stadion. Paulus verwendet dieses Wort einige Mal in diesem Sinn, 1. Korinther 9,4 und noch viele andere, oder einige andere, ja, viele andere. Lukas ist ein gebildeter Mann, der seine Worte sorgfältig wählt. Und so können wir diesen Satzteil so übersetzen, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er rannte so schnell er konnte. Es handelt sich nicht um ein langsames Schlurfen oder ein zügiges Gehen, er rennt. Und im Nahen Osten würde ein Mann in seinem Alter und seiner Position immer sehr langsam und würdevoll schreiten. Wir können davon ausgehen, dass er in den letzten 40 Jahren niemals gerannt ist. Das würde er niemals tun. Kein Dorfbewohner, der älter als 25 Jahre ist, würde jemals rennen. Und jetzt rennt dieser Vater die Dorfstraße hinunter. Und damit das überhaupt geht, muss er sein Gewand wie ein Heranwachsender vorne in die Hand nehmen und anheben. Indem er das tut, werden seine Beine sichtbar, was als sehr demütigend betrachtet wird. Und all das stellt für ihn eine komplett peinliche Schande dar. Die Menschen auf der Straße werden davon abgelenkt werden, den Verlorenen zu triezen und zu quälen. Stattdessen werden sie hinter dem Vater herlaufen und sich fragen, warum schämt er sich nicht, dieser geachtete Dorfälteste? Was ist los? Warum blamiert er sich öffentlich so sehr? Und es ist sein Mitleid, der Mitleid des Vaters, das ihn dazu motiviert, seinem Sohn entgegenzurennen. Er weiß, was seinem Sohn im Dorf erwartet, und so nimmt er die Schande und die Demütigung auf sich, die eigentlich den Verlorenen treffen sollte. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Er weiß, dass das komplett peinlich ist. Und es ist unmöglich, in einem Gleichnis das Geheimnis und Wunder von Gott in Christus zu erfassen. Und doch haben wir in dieser unfassbar schönen Geschichte einen klaren Hinweis auf zumindest einen Teil dessen, was diese Dinge bedeuten. Der Vater in seinem Haus steht eindeutig für Gott. Wir verstehen diesen Text am besten, wenn wir erkennen, dass der Vater, indem er sein Haus verlässt und sich auf der Straße erniedrigt, zum Symbol des menschgewordenen Gottes wird. Er wartet nicht, bis der Verlorene zu ihm kommt, sondern er scheut keine Kosten, als er hinunter und hinausgeht, um den, der verloren ist, der tot war, zu finden und aufzuerwecken. Und diese Handlungen bestätigen auf einer ganz tiefen Ebene ganz klar die Bedeutung der Menschwerdung und des Sühneopfers Christi. Paulus bestätigt die gleiche Wahrheit in dem wunderbaren Satz: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Ich empfehle euch mal, über diesen Satz mal zu meditieren, mal intensiv nachzudenken. Ein ganz, 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 ganz starker Satz. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5,19. Im Evangelium des Johannes sagt Jesus: Ich und der Vater sind eins. Johannes 10,30. Und dieses Gleichnis beschreibt einen Vater, der die Geborgenheit und die Sicherheit seines Heimes zurücklässt und sich vor dem ganzen Dorf erniedrigt und blamiert. Und das Hinuntergehen und Hinausgehen zu seinem Sohn ist ein Gleichnis für die Menschwerdung Christi. Als der Vater die Straße hinunterrennt, läuft das halbe Dorf hinter ihm her. Das Gespräch am Rand des Dorfes wird von Zuschauern mitverfolgt, die im Kreis um Vater und Sohn herumstehen und zuhören. Auch die Diener sind eindeutig Teil dieser Gruppe, denn der Vater wendet sich gleich dort auf der Straße an sie. Jedes Wort, das gesprochen wird, wird bald in jedem Haus des Dorfes weitererzählt werden. Und die Handlungsweise des Vaters stellt einen dramatischen Versöhnungsversuch dar mit dem Ziel, den Jungen mit seiner Familie und der Dorfgemeinschaft auszusöhnen. Nach dieser Szene darf ihn im Dorf niemand mehr ablehnen oder verachten, obwohl sie ihn vorher wirklich fertig machen wollten, schlagen wollten. Aber nachdem der Vater das getan hat, dürfen sie ihm nichts mehr tun. Das griechische Wort für Mitleid, Erbarmen haben, Luther übersetzt, dass es den Vater jammerte, kommt von der Wurzel das Innere. Die Griechen und Hebräer im Osten dachten, der Sitz der Gefühle sei im Bauch. Und diese Vorstellung ist leicht nachvollziehbar. Immer wenn ein enger Freund oder ein Familienmitglied verletzt wurde oder wenn jemand nur über eine solche Möglichkeit nachdachte, dann zog sich der Bauch schmerzhaft zusammen. Und die Griechen hielten den Unterleib für den Sitz heftiger Gefühle wie Wut, wie Begierde. Die Hebräer dagegen nahmen an, dass er der Sitz zärtlicher Gefühle ist, wie Güte und Mitleid. Und in Dörfern kann man heute solche Sprachformen finden. Wenn eine besonders bewegende Leidensgeschichte erzählt wird, dann sagen Leute, das schneidet mir in den Darm, ja, oder schneide uns nicht in den Darm, ja. Was so viel bedeutet, das wird uns sehr verletzen, was du jetzt tust, ja. Und das, was ich höre, verletzt mich sehr. Der Vater sieht seinen Sohn aus der Ferne, noch ehe dieser den Rand des Dorfes erreicht. Er weiß, wie die Dorfbewohner den Verlorenen begegnen werden, wenn er durch das Dorf geht. Und es schneidet dem Vater in den Darm von Erbarmen für seinen Sohn. Und deshalb rennt er. Der Vater küsst seinen Sohn auch. Ich weiß nicht, ob ihr mal im Orient wart. Da wird immer geküsst. Das heißt, wenn auch Männer sich begegnen, küssen sie sich. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein jetzt hätte beinahe was gesagt. es ist so eine robuste Art, aufeinander zuzugehen, wie Männer halt miteinander umgehen. Ja? Aber es ist auch schon irgendwo was besonders Liebevolles auch. Ja? Man küsst sich auf die rechte Wange, auf die linke. Aber das Wort, was hier benutzt wird, bedeutet immer wieder küssen. Also er küsste den Sohn immer wieder. Ja? Und das ist ein Ausdruck tiefer Gefühle. Und wir können uns vielleicht vorstellen, mit welcher Furcht der Sohn die letzten Kilometer zum Dorf zurücklegte. Das ist bestimmt sehr hart gewesen. Und allein die Vorstellung dieser brennenden Scham würde ausreichen, um fast jeden abzuschrecken. Aber als er ankommt, erfährt er stattdessen einen unerwarteten Ausdruck der Liebe seines Vaters. Und diese Liebe war schon immer da, aber er hat sie nicht gesehen. Und jetzt wird diese Liebe sichtbar. Und zum ersten Mal ist er in der Lage, sie zu begreifen. Er hatte eine Offenbarung der Vaterliebe. Und das benötigen wir alle. Wir benötigen eine Offenbarung der Vaterliebe Gottes. Und das ist das, was du brauchst. Und das ist das, was ich brauche. Dass Gott Vater uns seine Liebe offenbart. Das können wir sonst nicht verstehen. Wir haben oft sehr zerbrochene Lebensbilder und Lebensschicksale und schwierige Hintergründe. Und wir können uns das nicht vorstellen, wie tief Gottes Liebe zu uns ist. Das kann nur er uns offenbaren. Und in diesem Gleichnis, also streck dich danach aus, ja, ich tue es, ich bete dafür, dass ich immer mehr von Gottes Liebe ergreife, von seiner Höhe, von seiner Tiefe, von seiner Breite, ja, von diesem, von, unfassbar großen Liebe Gottes. Das können wir so gar nicht verstehen. In diesem Gleichnis leidet der Vater die ganze Zeit unter der Qual der Entfremdung. Nur deshalb ist Versöhnung überhaupt möglich. Denn der Vater hätte sich auch von der Beziehung lösen können, hätte weniger Schmerzen gehabt und hätte sagen können, okay, das war's, lass mich einfach in Ruhe, ich werde schon irgendwie damit fertig. Der Schmerz wäre mit der Zeit verklungen, aber die Möglichkeit der Rückkehr des Sohnes zu ihm wäre damit vertan. Und das wollte der Vater nicht. Und jedem Menschen, dem Böses widerfahren ist, stehen zwei Möglichkeiten offen. Eine Option ist die des Leidens und der Vergebung im Leiden. Die andere Möglichkeit ist Rache. Rache will Leiden eigentlich vermeiden, aber baut noch einen größeren Leidensberg auf und es wird immer schwerer, diesen Berg abzubauen. Also Vergebung ist immer der Weg, ist immer der richtige Weg. Sonst baust du einen Berg um dich herum, du baust Mauern um dich herum und das behindert dich in deinem Leben. Das behindert dich, wenn du nicht vergibst, wirst du letztendlich an dieser Mauer dann auch, wirst immer wieder damit konfrontiert und wirst vielleicht daran zerbrechen und das soll nicht sein. Zu Beginn hat der Schmerz des Vaters über die Entfremdung von seinem Sohn keinen Einfluss auf den Verlorenen. Es ist ihm noch nicht mal bewusst. Der Sohn muss erst mit eigenen Augen sehen, wie der Vater Schmerzen erleidet. Er ist seinem Vater gegenüber so verhärtet, dass er diesen Schmerz anders gar nicht verstehen kann. Er muss es sehen mit seinen Augen, er muss es wahrnehmen, es muss ihn treffen. Und er muss verstehen, dass er selbst die Ursache dieses Leidens ist. Ohne diese sichtbare Demonstration wird der Sohn als Diener im Haus des Vaters zurückkehren und nicht als Sohn. Und die Gefahr ist, dass er dann seinem älteren Bruder, das ist nochmal ein eigenes Thema, immer ähnlicher wird. Ohne diese sichtbare Veranschaulichung der Liebe Gott, der Liebe des Vaters, kann es keine Versöhnung geben. Und das ist genau die Art, wie Gott auf Golgatha die Sünde der Welt behandelte. Wie Jesus mit unseren Leiden umgeht, mit unseren Situationen umgeht, mit unseren Sünden umgeht. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Vers 21. Total fassungslos ändert der Sohn seine Absicht und unterbricht seine eigene Rede. Das Angebot, ein Handwerker werden zu wollen, wird bewusst verworfen. Er maßt sich nicht mehr an, irgendwie eine eigene Lösungsmöglichkeit für seine Situation zu haben. Völlig überwältigt kann er sich nur ganz von der Gnade seines Vaters abhängig machen und er unterwirft sich ihm. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Er stellt sich völlig unter den Willen des Vaters. Und ganz im Gegensatz zum Anfang der Geschichte, wo es ja um die uneingeschränkte Selbstbestimmung über sein Leben geht, jetzt lässt er los, jetzt sagt er, ich kapituliere. Er versteht, wie sehr der himmlische Vater, wie sehr der Vater in der Geschichte ihn liebt. Und jetzt überlässt er sein zukünftiges Schicksal vollkommen seinem Vater. Und die unerwartet überfließende Liebe des Vaters hat ihn überwältigt. Worte, mit denen er ursprünglich manipulieren wollte, werden nun zu einer Rede echter Reue. Und der Sohn ist von der plötzlichen Erkenntnis betroffen, dass sein wirkliches Vergehen nicht etwa in dem Verlust des Geldes besteht, sondern der Verletzung des Vaterherzens. Die Realität und Ungeheuerlichkeit seines Vergehens und die daraus folgende Tiefe des väterlichen Schmerzes überwältigen ihn. Und er erkennt so in einem lichten Augenblick das, was er da getan hat, kann er nie wieder gut machen. Das ist nicht möglich. Und er lässt sich von seinem Vater finden. Und das ist die Definition von Buße, die Jesus im Gleichnis und auch vom verlorenen Schaf darlegt. Wie das verlorene Schaf, so lässt sich der Verlorene jetzt finden. Als der Vater merkt, dass der Sohn keine blasse Ahnung hat, wie er, der Sohn, das Problem des zerbrochenen, der zerbrochenen Beziehung lösen kann, ordnet der Vater eine Feier an. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Vers 22 bis 24, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Diener stehen neben dem Vater auf der Straße. Er wendet sich ihnen zu und befiehlt ihnen, den Jungen wie einen Sohn zu kleiden. Er sagt nicht zum Sohn, so jetzt geh erstmal hin, geh, wasch und rasier dich, du stinkst wie ein Schaf. Gar nicht. Sondern er sagt zu den Dienern, das beste Gewand holt ihr und kleidet ihn ein. Und sie sollen dem Sohn des Hauses Ehre erweisen. Das beste Gewand ist selbstverständlich das prächtigste Kleidungsstück des Vaters. In der Geschichte von Esther wird Haman gefragt, was der König seiner Meinung nach einem Mann tun sollte, den er zu Ehren gedenke. Und sein erster Vorschlag von Haman ist, ihn in königliche Gewänder zu kleiden, die zuvor vom König getragen worden waren. Esther 6, 1 bis 9, könnt ihr nachlesen. Der Verlorene wird bekleidet mit dem elegantesten Gewand seines Vaters, so wird er zum Festessen erscheinen. Und die Gäste des Abends werden diese Robe erkennen und ihm deswegen mit Respekt begegnen, denn damit ist klar, dass der Verlorene wieder ganz als Sohn eingesetzt wurde. Der Ring ist höchstwahrscheinlich der Siegelring des Hauses und auch Josef erhielt Gewänder und einen Ring vom Pharao, 1. Mose 41. Und das Wort, was hier verwendet wird, ist ein Siegelring, es bezieht sich auf einen Siegelring. Es gibt im Alten Testament viele Beispiele für die Verwendung eines Siegelrings und auch heute noch unterzeichnen Dorfbewohner offizielle Dokumente mit eben einem Siegelring. Dass der Verlorene solch einen Ring erhält, muss für den älteren Bruder besonders bitter gewesen sein, weil es bedeutet, dass der Verlorene die Verantwortung für dieses Siegel erhalten hat. Der Rest des Familienvermögens wurde dem älteren Sohn zugesichert. Aber was wird der Verlorene nun mit der mit dem Ring verbundenen Vollmacht tun? So, das ist so die Frage, die sich der ältere Sohn wahrscheinlich dann gestellt hat. Auch die Schuhe an seinen Füßen können ein Zeichen seines neuen Ranges sein. Sklaven gehen barfuß, Söhne tragen Schuhe. Und die Umgebung des Verlorenen im Dorf besteht aus einer Reihe verschiedener Gruppen. Er wird Beziehungen zur Familie, zu den Dienern und Arbeitern der Familie, den Dorfbewohnern und zu den Ältesten des Dorfes wieder haben. Und der Vater baut das alles sehr sorgfältig auf, eins nach dem anderen, mit jeder Gruppe, wo die Beziehungen zerbrochen waren. Und er befiehlt den Dienern, ihn anzuziehen. Dadurch wissen die Diener, dass sie ihm mit Respekt wie gegenüber einem Hausherrn begegnen müssen. Und die erste Begrüßung hat in der Öffentlichkeit stattgefunden. Auf diese Weise ist der Sohn jetzt wieder mit dem ganzen Dorf versöhnt. Beim Festessen wird der Verlorene das teuerste Gewand seines Vaters tragen. Die Dorfältesten werden ihn deshalb aus Loyalität zu seinem Vater wieder aufnehmen. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keinen Plan, wie auch die letzte zerbrochene Beziehung in Ordnung gebracht werden kann. Denn diese Beziehung zu dem Bruder ist die am schwierigsten zu heilende Beziehung. Nur der Vater kann eine Versöhnung bewirken und diese Versöhnung geschieht aus reiner Gnade. Der jüngere Sohn hat nichts mit nach Hause gebracht, außer eine Handvoll schmutziger Lumpen. Wie hört es sich nun an, wenn Jesus mitten hinein in unser ganz persönliches Leben, in all die vielen Anforderungen, die Hektik des Alltags uns zuspricht, er selbst, der Vater, hat euch lieb. Schaut, der Vater ist nicht damit nur einverstanden oder das ist nicht nur sein Ziel, die Beziehung zu ihm in Ordnung zu bringen, sondern das Ziel des Vaters ist, die Beziehung innerhalb der Familiensippe in Ordnung zu bringen. Darum geht es ihm ganz genauso. Das ist seine Ausrichtung. Das ist ihm genauso wichtig wie die Beziehung zum Vater. Das ist ihm ganz genauso wichtig. Und das ist seine Perspektive. Er will, dass das wieder funktioniert. Er will Versöhnung. Gottes Ziel ist immer Versöhnung, ganz egal, christliche Gruppe sich das bezieht. Gottes Ziel ist immer Versöhnung. Ich weiß auch, dass heute ein besonderer Tag ist. Ich weiß, dass ihr nachher Gemeindestunde haben werdet. Gottes Ziel ist immer Versöhnung. Vergesst das nicht. Vergebung und Versöhnung. Und die Schmerzen, die dem Vater zugemutet wurden, das sind auch die Schmerzen, die wir ihm zumuten, wenn wir unsere Beziehungen nicht in Ordnung bringen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir vor Gott ganz klar sind, vor dem himmlischen Vater. Und wenn wir noch an seiner Liebe zweifeln, wir haben hier ein Kreuz hängen, schaut immer wieder auf das Kreuz und dann sehen wir, wie sich Gott hat zerreißen lassen, wie Gott uns Menschen versöhnt hat mit sich selber, indem er in Christus war. Ich lade uns ein, diese Vaterliebe uns ganz neu danach auszustrecken, indem wir verstehen, wie tief Gottes Liebe zu uns ist. Und ich lade uns ein, alle unsere Vaterwunden zu ihm zu bringen, damit wir Heilung und Vergebung erfahren. Wir wollen das neu lernen, zum Vater zu kommen, mit all den Anliegen, die uns in unseren Situationen, in dieser hektischen Zeit, herausfordernden Zeit bewegen. Wir brauchen nicht irgendwelche spirituellen Übungen zu machen, sondern wir haben ein Gegenüber, zu dem wir beten dürfen. Unser Vater, unser Papa, unser Abba, unser Papa. So eine Beziehung dürfen wir haben, wie kleine Kinder zu unserem Vater, dürfen wir in seine Arme laufen, so wie einst der verlorene Sohn. Er umfängt uns mit seinen Armen und wir sind bei ihm geborgen, auch gerade dann, wenn unsere Seele weint. Auch gerade dann, wenn wir nicht mehr ein- und auswissen, egal welche Situation, im Alltag oder in anderen schwierigen Situationen. Auch gerade, wenn wir gestresst sind und wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Komm zur Ruhe beim Vater, komm zur Ruhe in die Vaterliebe Gottes. Und wenn du immer noch nicht weißt, wie du den Vater findest, dann denke daran, dass der Vater dir nach Römer 8, Vers 15, und das ist eine ganz, ganz wichtige Brücke für uns alle, nach Römer 8, Vers 15 hat er uns den Geist der Kindschaft gegeben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns nicht mehr abrackern müssen, um zum Vater zu kommen. Dass wir uns nicht mehr abrackern müssen, um die richtige Haltung zu haben. Sondern wir dürfen den Geist der Kindschaft bitten, dass er in uns das bewirkt, damit wir den Vater sehen. Jesus hat gesagt, er zeigt uns den Vater. Und er hat gesagt, ich sende euch den Geist der Kindschaft. Nach Römer 8, Vers 15. So, der Heilige Geist bewirkt das Wollen, das Vollbringen in uns. So bitte den Geist der Kindschaft darum, dass er dir das Bewusstsein schafft und dir deutlich macht, dass du ein geliebtes Kind in den Armen deines himmlischen Papas sein darfst. Amen. So, ich bete noch für uns.